Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich habe heute wirklich Eile gehabt, weil ich musste noch meine Familie dort nach Buschendorf vorbeibringen. Da ist die Asietagung und wir haben heute keinen Gottesdienst in Marienberg und dann meine Frau ist verantwortlicher für eine Sabbatschulgruppe und dann sie veranstaltet auch die Sabbatschulgruppe dort für alle Gäste mit Kindern. Und wir haben so viele Sachen im Auto gepackt und auch so schnell losgefahren. Ich habe total vergessen, was ich heute mitbringen möchte. Und das ist eigentlich ein kleines Instrument. Na? Ich wollte euch das sagen, nicht, dass ich das sehr gut spielen kann, aber einfach als Illustration. Aber jetzt ohne das Instrument werde ich das einfach für euch, also ich das spiele. Was ist das hier für ein Instrument? Gitarre, genau, richtig. Violine macht man so hier. Ne? Und hier? Ihr seid aber gut. Ne? Ukulele. Wisst ihr, woher Ukulele ursprünglich kommt? Da ist Hawaii. Noch andere? Brasilien, Philippinen leider nicht. Für unsere Gäste, also ich bin Kio Rivera und ich komme ursprünglich aus den Philippinen. Na, man sieht das in meiner Komplexion, ich habe einen ganz perfekten braunen Ton. Nein, es ist, meine Aussprache ist auch anders. Ja, also da ist Brasilien, da ist Hawaii, Philippinen leider nicht. Wisst ihr was, ich wusste das auch damals nicht. Ich wusste damals wirklich, hey, Ukulele kommt ursprünglich aus Hawaii. Aber es kommt eigentlich aus Portugal. Und dann die Sailors oder die Schiffsmänner haben das nach Hawaii mitgebracht. Und dann die Hawaiianer hat dann ein ganz besonderes Holz, das sogenannte Koa-Holz. Und dann jetzt hat das dieser ganz klassische hawaiianische Ton. Jedes Mal, wenn man das sieht, dann sofort verbindet man das mit Hawaii. Aber wisst ihr was? Ukulele, dachte ich damals, es ist ein Kinderspielzeug, ein Kinderinstrument. Man fängt damit an und danach liegt das einfach an die Seite. Aber ich habe aber Leute gesehen, die so gut Ukulele spielen können. Sogar wie eine Gitarre. Sie können Melodien spielen, können auch mit Akkorden spielen. So ein ganz einfaches Instrument, aber in den Händen eines Musikers kann das Instrument ein ganz wunderschöne Musik hervorbringen. Ein gewöhnlicher Instrument, liebe Gemeinde. Und das ist eigentlich unser Thema heute. Drei Geschichten ein gewöhnlicher Mann. Drei Geschichten der Bibel, ein gewöhnlicher Mann. Ich würde mal anfangen mit einem Bibeltext und das ist dann in 1. Johannes Kapitel 40. 1. Johannes Kapitel 1 meine ich, Vers 40. Also ihr könnt eure Bibel aufschlagen, ich habe das auch hier, ne? Also unser, auf dem Wand. Und da steht Andreas, der Bruder des Simon Petrus, Andreas, der Bruder Simon Petrus, war einer von beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Und dann in Vers 41, dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Und das heißt, übersetzt dann die Gesalbten. Also einer von den Menschen, die Johannes dem Täufer zugehört hat, war dieser Person, der sogenannte Andreas. Und er war nun seit einiger Zeit mit Johannes unterwegs. Er war sozusagen der Jünger von Johannes dem Täufer. Und Johannes der Täufer war eine riesige Persönlichkeit in dieser Zeitpunkt in der Geschichte von Israel. Ich kann einfach so sagen, dass wie glücklich sich Andreas schätzen konnte, dass er von Johannes der Täufer lernen durfte. Denn Johannes hatte eigentlich damals ein ganz ein weitreichendes Wissen über die Alten Testament und auch die Prophetie von Israel. Und Johannes hat auch natürlich über die Botschaft von Buße und Umkehr gepredigt. Und er war nicht einer, der sagt, hey, ich muss politisch korrekt sein. Ich darf das nicht da sagen. Aber er war so ein kräftiger Evangelist. Es ist egal, was kommt, egal, was die Pharisäer oder die religiösen Führer sagen. Nein, ich muss predigen, was ich von Gott bekommen habe. Und liebe Gemeinde, die religiösen Führer, die waren die Leute damals mit einem Bachelorstudium in Theologie, mit Masterstudium und auch mit PhD, mit Doktorarbeit im jüdischen Gesetz. Und hier haben wir Johannes dem Täufer, ein einfacher Mensch, aber ordiniert von Gott, gerufen von Gott, zu predigen. Und so sehen wir auch eigentlich in unserer Gesellschaft heutzutage. Da sind viele Sprecher, viele Evangelisten. Sie haben total keine Ausbildung in Richtung Bachelor oder Master in Theologie oder ein Doktorarbeit in Theologie. Aber diese Menschen haben auch so viel Ahnung, weil sie haben Zeit investiert, von Gott ordiniert. Sie haben den Heiligen Geist zugelassen, ihn zu benutzen. Wir haben so viele Evangelisten, selbst in unseren adventistischen Kreisen. Und ihr wisst, wer diese Leute sind. Na, also, sie haben kein theologischer Bachelor studiert. Aber trotzdem, seht ihr, wie gesegnet diese Leute sind. Leute mit verschiedenen Ausbildungen, also im Bereich Mechanik, Bereich Wirtschaft. Aber sie haben Zeit gegeben, investiert, um die Bibel zu studieren und das auch weiterzugeben. Und hier sehen wir in unserem heutigen Text, und als Jünger von Johannes der Täufer hat wahrscheinlich Andreas Aufgaben für seinen Meister zu tun. Aber was sagt unser Text hier? Er hat den Messias gefunden. Und dann, wenn du das weiter später liest, die Bibel erzählt uns, dass nachdem er einige Zeit mit dem Messias verbracht hat, sein Ziel war nicht zurückzugehen zu dem Meister Johannes dem Täufer, sondern seinen Bruder zu finden. Die Priorität ist sofort geändert. Die Entfernung in dieser Zeit war kein Thema mehr. Die Unbequemlichkeit, wir wissen nicht genau, wie weit er war von seinem Bruder. Wir wissen auch nicht, also die Straße damals, ne? Also es ist nicht so glatt, wie wir heute haben. Es ist nicht so, dass er einfach, hey Taxi, komm bitte hier, dann kommt man rein und dann sofort, geh mal zu meinem Bruder Petrus, er ist in dieser Straße da. Nein, er muss erstmal zurück dort gehen, wo sein Bruder war. Und als er seinen Bruder gefunden hat, er hat nur eine einzige Botschaft: Wir haben den Messias gefunden. Und es ist genau auch, was passiert 3 Jahre später, na, als diese Jungen auf dem Weg nach Emmaus waren. Sie haben nicht gemerkt und auf einmal haben sie dann gesehen, hey, das ist doch Jesus, mit wem wir waren. Das war schon eigentlich schon dunkle Zeit des Abends. Was haben sie gemacht? Sind sie einfach dort geblieben in Emmaus? Nein, das ist ungefähr 11 Kilometer von Jerusalem und sie sind gerannt dort. Diese Botschaft können wir nicht einfach für uns behalten. Wir müssen das weitergeben. Das muss der Rest auch wissen. Und wenn ein Mensch Jesus Christus wirklich trifft, dann verändert sich ihre Prioritäten. Es kommt eine Änderung. Und als Andreas den Bruder fand, hat er nur eine einzige Botschaft: Wir haben den Messias gefunden. Es war eine einfache Botschaft. Keine theologischen Abhandlungen, keine Frage von seiner Seite. Aber zu diesem Erkenntnis zu gelangen, dass Jesus Christus der Messias war, ich glaube, zuvor gab es auch Fragen, die Antworten gebraucht haben. Oder auch Prophezeiungen, die entschlüsselt sein müssen. Und ich glaube, ich stelle mir vor, dass Andreas und Petrus, diese 2 Fischer, haben auch wirklich Zeit verbracht, und darum zu diskutieren, hey, wie passt das wirklich zusammen mit dem Alten Testament und was Johannes dem Täufer predigt, unser Meister, und auch was die Pharisäer oder die Religiöse für verbreiten. Und dann Andreas hat Zeit mit Jesus Christus verbracht. Und dann am Ende sagt er, lieber Bruder Petrus, Simon, wir haben den Messias gefunden. Ich kann mir vorstellen, liebe Gemeinde, Andreas rennt zu Petrus zu, sobald er seinen Bruder gesehen hat von einer Ferne und hat ihm sofort umgearmt und gesagt, und wisst ihr was? Petrus ist eigentlich der Bruder mit so einem starken Charakter. Na, ich verwechsel das immer, Petrus und Simon, das ist aber gleicher Person. Simon ist der Einige mit einem starken Charakter. Und Andreas kann man sagen, der andere Bruder mit einer sanften Persönlichkeit. Ne? Aber in dieses Bild war Petrus Mund weit offen, während sein Bruder Andreas mit voller Überzeugung und auch Freude überspülte und sagt, lieber Bruder, wir haben den Messias gefunden. Wir haben den Messias gefunden. Und wisst ihr was? Andreas wurde damit der erste Jünger, der andere zu Jesus brachte. Und das war das allererste, das er tat, nachdem er dem Messias begegnet war. Und ich weiß es, für manche von euch ist es sehr schwer, unser eigenes Familienmitglied zu Jesus zu bringen. Na, stimmt das oder nicht? Sie zu überzeugen ist schwer, weil sie kennen uns von Anfang an. Für manche ist es vielleicht einfach, aber was ich gehört habe von Leuten, die ich getroffen habe, das braucht Zeit. Aber liebe Gemeinde, lasst uns nie vergessen, unsere Familie zuerst zu bringen, dass sie Jesus kennenlernen. Missionsauftrag von Jesu Christi in Apostelgeschichte 1, Kapitel 8. Es ist leider nicht da, aber Jesus hat gesagt, fängt erstmal in eurer eigenen Kontext, in eurer, genau, wo ihr seid, in eurer Zuhause. Und dann danach geht weiter nach Samaria und dann bis zum Ende der Welt. Und dies, was hier passiert, liebe Gemeinde, in dieser Geschichte, das zeugt von einem tiefen göttlichen Eindruck, der den ersten Unterhaltung mit Jesus in seinem Herz und Geist hinterlässt. Und so kam es in dieser Geschichte, dass Simon Andreas folgte, der ihn zu Jesus brachte. Und die Geschichte endet damit, dass Simon einen neuen Namen bekam. Der Name Petrus. Und das ist die erste Geschichte. Ein gewöhnlicher Mann bringt seinen Bruder zu Jesus. Wunderschön. Kann man auch übertragen. Ein gewöhnlicher Mann bringt ihre Schwester zu Jesus. Oder eine gewöhnliche Frau bringt ihre Schwester zu Jesus. Oder ein gewöhnlicher Junge bringt seine Mutter zu Jesus. Dann gehen wir zur nächsten Geschichte. Das ist dann in Johannes Kapitel 6, Vers 8 und 9. Gleicher Buch Johannes, Johannes Kapitel 6, 8 bis 9. Und da steht da, da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm. In Vers 9, es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gersten Brote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Der Hintergrund von dieser Geschichte, es war fast Passafest und das ist eines der wichtigsten Festes der Juden. Und es gab hier eine Menge, die Jesus folgten. Und der Grund dafür konnte sein, dass Jesus zu dieser Zeit war schon so bekannt. Ne? Nicht nur in Galiläa, sondern auch da in Jerusalem. Und weil Passafest bald begann, da kommen dann auch so viele Pilger von nah und fern und sie mussten durch, also die Pilger von oben, also von nördlich von Jerusalem oder von Judäa, müssen dann durch Galiläa vorbeilaufen, mit ihrer Karawane natürlich. Und jeden Tag steht hier, da kamen noch mehr und mehr Leute. Und natürlich für die Pilger haben gehört, dass Jesus da vor Ort war. Was macht man denn? Hey, wir haben doch schon über Jesus gehört. Wir wollen auch Jesus sehen. Und zusammen setzen sich dann laut der Bibel 5000 Mann zusammen. Das ist außer die Frauen auch die Kinder. Das bedeutet, da gab es noch mehr dazu. Und ein Paralleltext von dieser Bibelabschnitt in Johannes ist eigentlich in Markus. Und in Markus steht dort, dass Jesus die Menge sah, wurde sein Herz von Mitgefühl bewegt. Die Menschen waren wie Schafe ohne Hirten. Und an diesem Punkt fragte Jesus dann Philippus, weil Philippus von dieser Gegend in Galiläa oder in Bethsaida kommt, hat er gefragt, wo sollen wir denn Essen kaufen, um diese Menschen später zu speisen. Und danach Jesus begann dann zu den Menschen zu reden. Und ich finde das so klasse, wie in das Buch Leben Jesu das beschrieben wurde. Und da steht, Stunden um Stunden saßen die Menschen da und zogen die kostbaren Worte des Lebens vom Lebensgeber selbst in sich auf. Worte des Erbarmens, Worte der Erlösung flossen von den Lippen des Sohnes Gottes, von Jesus Christus. Stell mal vor, das Wort Gottes selber von Jesus Christus zu hören. Und es war so ein interessanter Tag, dass die Leute vielleicht nicht mehr bemerkt haben, wann das letzte Mal, die sie Essen gegessen haben. Weil sie sind da gekommen, um Jesus zu sehen, Jesus zu hören, aber natürlich auch zu sehen, wie Jesus Wunder wirkte. Dieser Tag war eigentlich wie Himmel auf der Erde. Also jede Zeit, wo Jesus war, oder oftmals hat er kranke Menschen geheilt, nicht nur gepredigt. Hat er die Blinden die Augenlicht gegeben. Und Jesus hat den ganzen Tag gearbeitet, ohne Ruhe und auch Nahrung. Und er war blass von Erschöpfung und Müdigkeit. Und laut des Buch, lieben Jesu, sie haben Jesus gebeten, hey Jesus, mach mal eine Pause. Bitte mach mal eine Pause. Aber Jesus war eigentlich in dieser Flow. Also er sieht, dass die Menschen das brauchen. Die waren wie Schafe ohne Hirten. Und es war so ein langer Tag. Und mittlerweile waren schon mehrere Stunden vergangen, seit Jesus die Frage gestellt hatte, wo man Nahrung für die Menge besorgen konnte. Und weil sie keine Lösung gefunden haben, kamen Philippus und auch die anderen Jünger zu Jesus und schlug vor, dass Jesus die Menge einfach nach Hause schicken soll, ohne ihnen Essen zu geben. Also die Jünger zeigten, dass es wirklich ein Problem gibt. Erstens, kein Geld, um Essen zu kaufen, nicht genug. Es ist so viele, 5000 Leute zu speisen. Und selbst wenn man Geld hat, es wird nicht genug sein, denn hat es nicht für alle gereicht. Im Licht ihrer eigenen Sichtweise und Erfahrungen sagten sie zu Jesus, hey Jesus, es ist unmöglich. Es ist leider nicht möglich, jeden mit Essen zu versorgen. Es ist nicht möglich. Wie oft haben wir die gleiche Antwort schon gehört? Oder besser gesagt, wie oft haben wir Gott in so einer Art geantwortet? Lieber Gott, es ist nicht möglich. Mission heutzutage ist so schwer zu machen. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Aber Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Gottes Charakter, Gottes echter Bild, Menschen zu geben, ihnen einzuladen. Und da kommen wir zurück und sagen, hey, lieber Gott, es ist nicht möglich. Mit unserer eigenen Erfahrung und Sichtweise ist es möglich. Aber Gott sagt uns, hey, ich bin mit euch. Matthäus 28, was hat Jesus gesagt? Alle Macht ist mir gegeben. Geh hin. Tauf Menschen, belehre die Menschen, mach sie zu Jünger. Ich bin bei euch bis zum Ende der Zeit. Gehen wir zurück zu der Geschichte. Stellen wir Folgendes vor. Der Tag ist fast vorbei. Die Leute strecken ihre verspannten Muskeln. Und Jesus ist auch natürlich da sehr, sehr erschöpft. Aber Jesus möchte die Leute nicht nur mit geistlicher Nahrung, das hat er eigentlich schon gemacht, sondern auch mit körperlicher Nahrung und auch natürlich seinen eigenen Jünger etwas beizubringen. Und die Jünger erklären ihm das Problem mit dem Essen. Und dann auf einmal, Andreas kommt in dieses Bild, in dieser Szene, da in Vers 8 und 9 und sagt da, hier ist einer Knabe. Nun habe ich eine Frage. Wie hatte Andreas diesen kleinen Jungen mit seinem Essen gefunden? Wie hat Andreas den kleinen Jungen mit dem Essen gefunden? Manche sagen, es war ein Zufall. Manche sagen auch nicht. Wisst ihr, in dieser Zeit, die Jünger von Jesu haben unter ihnen schon einen Kampf gegeneinander, um zu zeigen, hey, ich bin doch viel größer als du, ich bin doch wichtiger als du. Na, also, stell mal vor, Jesus predigt da und dann sie positionieren sich da vorne, um zu zeigen, ja, wenn Jesus sein Reich hier baut, dann ich bin auch einer von den wichtigen Persönlichkeiten. Ist das möglich? Also, kann man sagen, symbolisch gemeint, sie haben sich gegeneinander mit ihren Ellbogen gestoßen, ja, ich bin wichtiger als du, oder die Leute müssen uns sehen als wichtig hier. Könnte es auch sein, dass Andreas war einer, der anders war? Er war unter den Menschen und die Menschen gefragt, hey, wie geht's dir? Ist dir gut? Wie kann ich dich helfen? Bist du da bequem? Und dann als Resultat hat er bemerkt, ein Kind mit Essen, und hat vielleicht dann gefragt, bist du bereit, dein kleines Snackbox zu Jesus zu geben? Und hier, glaube ich, lernen wir auch etwas als Gemeinde. Jesus ruft uns, kooperativ zu sein und nicht konkurrierend. Wir sind eine Gemeinde, sind eine Familie. Gott möchte, dass wir einander helfen für seine Ehre. Statt unser eigenen Ruf zu positionieren, dass wir besser sind als die anderen. Als unser eigener Ruf aufzubauen. Und das Ergebnis davon war, dass der kleine Junge mit seinem Essen bemerkte, Jesus braucht es und wurde dann zu Jesus geführt. Es gibt diese zwei interessante Dinge hier. Also ein kleiner Junge vertraute Andreas genug, um ihm sein Essen zu überlassen. Vielleicht war da etwas in Andreas' Ausstrahlung, die anders war. Und zweitens, Andreas, glaube ich, brachte nicht nur den Snackbox, sondern auch das Kind. Na? Weil hier steht, es ist ein Knabe hier, der hat gestern Brote und zwei Fische. Also im griechischen Wortart ist es eigentlich, da ist ein Kind. Na, also ganz direkt. Und ich dachte, Andreas brachte das Kind, damit das Kind das wirklich bekommt und nicht einfach zu sagen, hey, ich habe das gefunden. Ja, ja, die anderen Jungen haben fast gar nichts gefunden. Gar nicht. Aber sondern Fokus liegt nicht an mir, sondern das Kind hier hat etwas, die wir vielleicht nutzen können. Und das ist Geschichte Nummer 2, liebe Gemeinde. Ein gewöhnlicher Mann bringt einen Jungen zu Jesus. Dann gehen wir fort. Geschichte Nummer 3. Drei Geschichten, ein gewöhnlicher Mann. Geschichte Nummer 3 ist in Johannes Kapitel 12. Johannes Kapitel 12 lesen wir Verse 21 und 22. Vers 20, da steht, es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um während des Festes anzubieten. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Der Kontext hier ist wieder, oder der Hintergrund ist wieder Passafest, vielleicht ist das ein Jahr später. Und viele Juden kommen hier sich nach Jerusalem auf, um da teilzunehmen für dieser ganz wunderschöne Fest der Juden. Ne? Und da kamen natürlich auch Leute, die nicht Juden, aber die sind konvertiert, bekehrt, im Herzen. Und da haben wir in dieser Geschichte die Griechen. Und sie hatten gehört, dass Jesus in Jerusalem war, auf dem Tempelberg, weil es ist ein ganz großer Komplex da. Und sie wollten gerne Jesus sehen. Sie wollten gerne ein Interview mit Jesus haben. Jesus war in dieser Zeit schon eine ganz bekannte Persönlichkeit. Und sie wollten Jesus sehen. Na, also jemanden von unserer Generalkonferenz hier zu uns kommt in Nürnberg, in Nürnberg, natürlich wollen wir auch dahin gehen und auch diese Person sehen oder jemanden aus Deutschland, eine ganz bekannte Persönlichkeit. Denn wenn man die Chance hat, mit dieser Person zu reden, dann muss man auch diese Chance nutzen. Und genau das passiert hier. Aber war es einfach, ein Interview mit Jesus, ein 1:1 mit Jesus in dieser Zeit zu haben? Ich glaube aber nicht. Aber warum? Einige Tage vorher oder Wochen passiert etwas Großes. Erstens, Jesus hatte Lazarus, der schon 4 Tage tot war, von den Toten auferweckt. Und dieses Ereignis hat nicht nur die lokalen Zeitungen dort in Jerusalem befüllt, sondern auch wie ein Wildfeuer, selbst in internationalen Headlines oder Zeitungen. Leute haben es gehört. Was? Lazarus schon 4 Tage tot, auferweckt von Jesus Christus. Und jetzt, was wollten die religiösen Führer machen? Sie wollten Jesus töten oder in Gericht bringen und danach dann auch Lazarus. Und zweitens, weil einige Tage vorher hat die Menge sich an die Straße ausgestellt und Jesus zugejubelt. Was haben sie denn da geschrien? Sie kamen da mit ihrer Palmzweige und gingen hinaus entgegen und riefen, Hosianna, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Der König von Israel? Ist das nicht so, dass in dieser Zeit Israel war direkt unter Rom und jede Art von Rebellion, ein König zu stehen, ist doch so gefährlich, oder? Also wisst ihr was? Israel war schon einmal in Gefangenschaft genommen, dort in Babylon. Und dann wurden sie wieder zurück nach Israel. Und dann hieß das, wir sind immer noch Gottes Volk. Und nach Babylon kamen dann Medien und Persien und danach kommen dann die Griechen. Wir sind immer trotzdem noch Gottes Volk. Und dann kam Rom. Trotzdem, wir sind immer noch Gottes Volk. Obwohl sie nicht frei waren. Aber sie hatten einen Trumpf. Und das war, der Messias wird kommen. Der Messias wird kommen. Er wird alles wieder gut machen. Er wird hier uns sein Königreich richten. Er wird uns befreien. Und dann jetzt kommt hier diese Aussage, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Sozusagen der Messias ist hier. Und drittens, Jesus hat ein großer Aufruhr in den Tempel gesorgt. als er die Händler hinausgejagt hat, um ihre Tische auch umgeworfen hatte. Also all diese gemischte Gefühle war überall in der Luft dort in Jerusalem. Und jederzeit etwas könnte passieren. Was war es einfach, ein Interview, eine Zeit, persönliche Zeit mit Jesus hier zu haben? Mit all diesen Sachen im Hintergrund. Manche sagen ja, aber vielleicht auch nicht. Es war ein kritischer Punkt. Und ihr wisst, was passiert ein paar Tage später. Na? Die Kreuzigung von Jesus Christus. Und jetzt in der Hoffnung, dass die Griechen Jesus treffen könnten, gingen die Griechen zu Philippus zu. Aber dann, was macht Philippus hier? Philippus wendet sich dann an Andreas, um von seiner Erfahrung mit Menschen Gebrauch zu machen. Hier in Vers 22, da steht, Philippus kommt und sagt den Andreas. Und Andreas und Philippus sagen es weiter wiederum Jesu. Dies war derselbe gewöhnliche Mann, der seinen Bruder zu Jesus gefunden hat. Der seinen Bruder gefunden und zu Jesus gebracht hatte. Dies war der gleiche gewöhnliche Mann, der den kleinen Jungen mit seinem Essen gefunden und zu Jesus gebracht hatte. Und ich glaube, es ist kein Zufall hier, dass Andreas und auch Philippus oder dass Andreas auch in dieser Geschichte mit den Griechen verwickelt war. Stellt euch vor, Philippus wäre zu Petrus gegangen. Erst in Apostelgeschichte Kapitel 10 wurde Petrus gezeigt, dass seine Anstellung gegen die Griechen oder die Nichtjuden falsch war. In dieser Vision. Na? Philippus wusste wohl, dass die richtige Person in dieser Situation war Andreas. Und daraufhin führten Andreas und auch Philippus die Griechen zu Jesus. Und es gibt hier ein ganz interessantes Zitat, das ich gefunden habe von ein Kommentar, und da steht, diese Männer waren aus dem fernen Westen gekommen, um den Erlöser am Ende seines Lebens zu finden. Genau so wie die weisen Männer aus dem Osten gekommen waren, um den Erlöser zu Beginn seines Lebens zu finden. Die Griechen sagten, wir würden gerne Jesus sehen. Liebe Gemeinde, ich muss sagen, da sind so viele Menschen, so wie die Griechen. Manche sagen das ganz bewusst. Wir würden gerne Jesus sehen. Wir würden gerne wissen, was ihr als Christen haben. Manche sagen das auch nicht bewusst. Sie spürten, es gibt ein Loch in mein Herz. Ich kann das leider nicht beführen. Es gibt aber ein Loch in unser Herzen als Menschen, den nur die Liebe Gottes erfüllen kann. Und das ist unsere dritte Geschichte hier. Ein gewöhnlicher Mann bringt die Heiden zu Jesus. Bringt die Suchende zu Jesus. Ich möchte nochmal mit euch in Kapitel 1 zurückgehen. Als einer der Jünger von Johannes, der Täufer, war Andreas wahrscheinlich bei der Taufe von Jesus Christus. Er war vielleicht da gewesen und hatte mitbekommen, wie Johannes der Täufer gesagt hat, in Kapitel 1, Vers 29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und dann er hat das wieder noch einmal wiederholt in Vers 36. Und indem er auf den Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. Siehe das Lamm Gottes. Und dann Andreas hat dann Jesus hier gefolgt. Und als Jesus sie bemerkt haben, dass zwei Leute ihn gefolgt hatten, drehte er sich und fragte, nach was sie suchen. Das war eine offene Frage eigentlich. die Jünger können einfach ihre Antwort sagen oder zurückdrehen. Und vielleicht haben sie mit dieser Frage nicht gerechnet, aber jedoch antwortete Jesus auf ihre Frage, wo wohnst du? Weil sie haben Jesus gefragt, wo wohnst du? Und dann antwortet Jesus hier mit der Antwort, kommt und seht. Jesus haben sie eingeladen, kommt und seht. Johannes hat gesagt, sehe das Lamm Gottes. Jesus war eigentlich zurück von seinen 40 Tagen Fasten und Kampf mit Satan in der Wüste. Wisst ihr, was es bedeutet? 40 Tage Fasten? Wie viele von euch hat schon mal hier 10 Tage gefastet oder 7 Tage gefastet? Vielleicht nicht alle Mahlzeiten, vielleicht nur einmal am Tag essen oder trinken. Ich habe einmal, als wir noch auf den Philippinen waren mit meiner damaligen Freundin, jetzt meiner Frau, haben zusammen studiert und ich habe viel zugenommen. Fand sie schrecklich. Wir waren noch jung. Und dann hat sie gesagt, mach bitte mit mir eine Diät. Damals wusste ich nicht, welche Diätart das war. Und das war dieser sogenannte Weight Watchers. Ich weiß nicht, ob das euch bekannt ist. Weight Watchers bedeutet eigentlich, liebe Gemeinde, er zählt Punkte. Sagen wir mal, ich war damals 23 Jahre alt und ich bin so groß, dann dürfte ich nur in einem Tag, sagen wir mal, 20 bis oder 25 Punkte essen. Und jedes Essen hat dann eine Äquivalenz oder ein Punkt. Also ein und es war so, dass ein Toastbrot schon 5 Punkte hat, also insgesamt in dieser Dings. Und wenn man das rechnet, du darfst eigentlich nur in einem Tag nur ein paar Stücke Toastbrot essen. Und dann, ja, also am Ende darfst du nicht so viel essen. Und ich habe das ganz fleißig, ganz religiös mit meiner Frau gemacht. Und dann 2 Wochen später kommt meine Lieblingsprofessorin nach Gottesdienst und sagt zu mir, Kio, weißt du, du kannst immer zu mir kommen, wenn du kein Essen mehr hast. Ich war so dünn geworden. Ja, also mir war das auch, ich habe das auch nicht wirklich so gemerkt, weil Energie hatte ich immer noch, ich war damals noch jung, aber sie hat das gemerkt und auch viele andere. Und stell mal vor, Jesus hier 40 Tage fast in die Wüste. Und ich schätze mal, dass niemand anders als Johannes Jesus bemerkt hat. Als Jesus noch einmal vom Berg runterkommt und Johannes hat ihn gesehen, sehe das Lamm Gottes. Und als Ergebnis hat 2 von seinen Jüngern, das ist dann Andreas und Johannes, die Geliebte, Jesus gefolgt und hat Zeit mit Jesus verbracht. Jesus hat zu ihnen gesagt, komm und seht. Komm und seht, was war da zu sehen? Jesus hat keinen Reichtum hier auf der Erde. Jesus hat kein luxuriöses Auto oder ein schönes Haus. Komm und seht. Jesus haben diese 2 eingeladen, ihn persönlich zu begegnen, ihn kennenzulernen. Sie sahen nicht etwas über Jesus, sondern sie sahen ihn als das Lamm Gottes. Und als Schlussfolgerung hat Andreas gesagt, wir haben den Messias gefunden. Und ich glaube, Andreas als ein geliebter israelisches Kind damals hat schon auch über Jesus, ich meine jetzt über den Messias gehört, na, als das gepredigt wurde in der Synagoge. Johannes der Täufer und die Propheten haben über ihn geredet. Aber Andreas hat eine Zeit mit ihm verbracht, saß vor ihm, unterhalten mit ihm. Und plötzlich wurde seine Prioritäten geändert. Wenn wir zu Jesus kommen, liebe Gemeinde, dann lass uns so wie Andreas sein und auch Johannes der Geliebte. Lass uns nicht zu Jesus kommen wie die Pharisäer oder die religiösen Führer damals, sondern mit voller Demut. Lass uns Jesus kennenlernen. Gott kennenzulernen, Jesus kennenzulernen, Christentum ist eigentlich nicht eine mentale Übung. Es hat viel mehr mit Beziehung zu tun. Natürlich ist das hier gut. Lass uns auch nicht unser Kopf, unser Gehirn dahinter lassen, wenn wir zur Gemeinde kommen. Wir brauchen das. Weil die Bibel sagt uns auch, wir müssen das auch alle prüfen, ob das richtig ist oder falsch. Aber Jesus kennenzulernen, das Bild Gottes zu sehen durch Jesus Christus, ist sehr, sehr wichtig. Ein gewöhnlicher Mann trifft den Messias. Es ist verwunderlich. Es ist nicht verwunderlich, dass Andreas seinen Bruder Petrus, die kleinen Jungen und die Griechen zu Jesus brachte. Er tat es, weil Jesu Treffen einen Menschen verändert. Die wunderbare Wahrheit einer persönlichen Begegnung, nicht nur intellektuell, sondern einer persönlichen Begegnung mit Jesu, kann man nicht für sich selbst behalten. Es wird rausfließen. Rausfließen. Manchmal denke ich mir, ich bin, seitdem ich als Pastor arbeite, ich bin jetzt so beschäftigt mit der administrativen Seite meiner Arbeit und auch natürlich mein Deutsch zu verbessern, dass ich vergessen habe. Zeit mit ihm, direkt mit ihm zu verbringen. Weil manchmal Predigten ausarbeiten oder sowas, es fühlt sich nicht als eine Zeit mit Gott. Es ist für mich eine Arbeitszeit. Komme ich zu Gott in meiner Arbeitszeit oder komme ich zu Gott mit meiner persönlicher, privater Zeit mit ihm? Es ist ein Kampf, wenn man als Pastor auch arbeitet. Aber, liebe Gemeinde, lass uns persönlich Jesus treffen. Vielleicht bist du ein Eltern, ein Oma, ein Opa. Sei dieser Person, die deine Familie zu Jesus bringt. Betet für ihn. Gib Gott die Chance, in ihnen zu arbeiten. Lass sie den wunderschönen Charakter Gottes sehen. Wir als Menschen sind auch nicht perfekt. Wir sind auch nicht das perfekte Beispiel. Aber lass uns nicht auf Personen gucken, sondern lass uns sie zu Jesus bringen. Vielleicht als Eltern kommen wir zu Hause und wir sind so müde und sagen dann lieber, ach, bitte stört mich nicht gerade. Ich muss ausruhen. Zeit mit Kindern zu verbringen, ist auch ganz wichtig. Weil das Bild, das sie von Gott in die Zukunft haben werden, ist auch konditioniert von ihrem Bild in dir als Eltern. Lass uns Kinder mit ihren Begabungen und Talenten und ihrer Kleinigkeiten zu Jesus bringen. In den Händen Jesus kann dieser kleine Talente wie die Brote und auch die Fische. Jesus kann das vermehren. Jesus kann ein Wunder machen. An diesem Sabbattag, liebe Gemeinde, Gott gibt uns ein besonderes Singen, aber er lädt uns ein. Kommt und seht. Komm und seht. Komm und seht. Es gibt dort draußen Petrus. Es gibt vielleicht auch hier in unserer Gemeinde Petrus, die wir zu Jesus bringen können. Es gibt bei uns zu Hause oder in unserer Nachbarschaft Kinder mit Fähigkeiten, mit Talente, mit ihrer kleinen Snackbox. Lasst uns diese Kinder zu Jesus bringen. Es gibt aber auch die Griechen, die suchen nach Jesus Christus, die suchen nach Antworten des Lebens. Das sind so viele in eurer Nachbarschaft. Lasst uns diese Leute helfen, eine Begegnung mit Jesus zu ermöglichen. Gott lädt euch, liebe Gemeinde, Gott wird euch ausrüsten, wenn ihr sagt, lieber Gott, nutze mich für dein Werk. Gott lädt euch, ihm Zeit zu geben. Zusammengefasst, hier sind die Punkte, die wir heute gelernt haben. Ein gewöhnlicher Mann bringt seinen Bruder zu Jesus. Punkt Nummer 2, ein gewöhnlicher Mann bringt einen Jungen zu Jesus. Punkt Nummer 3, ein gewöhnlicher Mann bringt die Heiden zu Jesus. Ich habe damit angefangen mit dieser Ukulele als Illustration. Ein gewöhnliches Instrument. Ihr seid alle gewöhnliches Instrument. Wir sind alle gewöhnliches Instrument. Aber Gott ist eigentlich Dirigent, der Konduktor von einem Orchester. Wir spielen vielleicht verschiedene Instrumente, gewöhnliche Instrumente. Aber Jesus kann eine wunderschöne Musik in dem Leben hervorbringen. Und diese Musik kann Leute um uns herum, selbst in unserem Familienkreis und auch außerhalb, eine wunderschöne Musik hervorbringen, dass die Herzen anderer Leute berühren können. 3 Geschichten, ein gewöhnlicher Mann. Gott ruft dich, ein Andreas für ihn zu sein. Amen. Lieber Gott, wir danken dir für den Sabbattag. Danke auch, lieber Gott, für die Erinnerung in die Bibel. Aber merken wir, lieber Gott, dass nicht viele Menschen sind wie Johannes dem Täufer. Und auch nur so wenig sind wie Petrus oder wie Paulus. Aber danke, lieber Gott, für die Erinnerung, dass wir in unser kleinerer Bereich wie Andreas wirken können. Manche hast du gerufen, als Evangelist zu werden, als Pastoren, als Lehrer. Aber du hast jeder von uns gerufen, lieber Gott, als dein Zeugen. Und hilf uns auch, lieber Gott, das zu tun. Leute einzuladen, Leute zu erzählen von unserer wunderbaren Interaktion, unserer wunderbaren Begegnung mit dir. Jeder von uns haben unsere eigene Geschichte, unser Wandel mit dir. Hilf uns, ein Segen zu sein, lieber Gott, in unserer Gesellschaft, in unserer Nachbarschaft und wo wir immer sind und vor allem in unserer Familie. Das bieten wir alles im Namen Jesu Christi. Amen. Amen.